Guten Mittag. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben im 12 Uhr Gottesdienst. Deswegen habe ich gedacht, es wäre vielleicht nützlich, mich vorzustellen. Also, ich bin Nicole Heitzmann und wir leben seit, das ist ja der typische Satz, den man im CT sagen muss, man kommt nicht aus Marburg, sondern man lebt seit 6 Jahren in Marburg. Und genau, ich bin auch selten hier in diesem Raum gewesen in diesen letzten Jahren, weil wir 3 kleine Kinder haben und da ist man meistens in dem etwas gemütlicheren, ästhetisch sehr ansprechenden Bibliotheksraum, in dem man neben der Predigt auch Kaffee trinken kann. Also wer die Möglichkeit dazu hat, noch Kinder zu kriegen, der sollte sie nutzen. Hast du schon einmal einen Brief aus dem Gefängnis bekommen? Im Gefängnis gibt es kein Internet. Man muss also wohl oder übel auf den guten alten Brief zurückgreifen. Früher natürlich sowieso, so schrieben immer wieder Gefängnisinsassen aus ihren kleinen Zellen. Rosa Luxemburg, Dietrich Bonhoeffer, Nelson Mandela bis hin zu Denis Yücel. Aus dem Gefängnis, da schreibt man keine Nichtigkeiten. Man versucht vielmehr in aller Klarheit und Deutlichkeit das mitzuteilen, was einem das Wichtigste ist. Auf einmal verengt sich die Welt mit der Verhaftung auf nur noch wenige Quadratmeter. Dadurch fällt alles weg, was sonst zerstreut. Das bisherige Leben ist unterbrochen. Die Botschaften aus dem Gefängnis, die sind konzentriert und sie sind echt. Es lohnt sich, Briefe aus dem Gefängnis zu lesen. Und als Paulus den Brief an die Philipper schrieb, da saß er im Gefängnis. Und so ist auch ein Teil der Bibel, ein Teil des Wort Gottes selber, wurde selber im Gefängnis aufgeschrieben. Wir lesen heute das gesamte 3. Kapitel und ich mute euch den ganzen Text zu, weil er mir auch zugemutet wurde in der Predigtvorbereitung. Ich möchte euch ihr könnt gerne heute eure Bibeln benutzen, falls ihr welche dabei habt, oder eure Smartphones mit eurer Bibel-App, vielleicht im Flugmodus, aber dürft ihr sehr gerne benutzen. Es hilft, wir sind es manchmal nicht mehr gewohnt, so mitzulesen, auch weil wir immer so Beamer haben, aber der Text ist heute so lang, er passt nicht auf eine Folie. Also nutzt die Möglichkeiten, die ihr habt. Der Text steht in Philipper 3, die Verse 1 bis 21. Ich habe es ein bisschen portioniert, damit es für euch leichter verdaulich ist. Und zwar habe ich 3 Punkte gewählt, gehört, das macht man so. Und der erste Abschnitt lautet, was wirklich zählt, von Jesus ergriffen und beinhaltet die Verse 1 bis 12. Das habe ich wiederum halbiert, damit es nicht ganz so schwer im Magen liegt. Ich lese euch also die Verse 1 bis 6 als erstes vor. Vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen. Und euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden. Nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern. Nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistung, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. In diesem autobiografischen Rückblick dürfen wir Paulus ins Herz gucken. Es wird persönlich. Er nimmt einen typischen Streitpunkt zum Anlass, denn immer wieder gab es in der Geschichte der Gemeinde solche Themen, über die man sich erbittert stritt. Und in Philippi war dieses Thema die Beschneidung. Für die christlichen Juden war das selbstverständlich. Und so steht nun die Frage im Raum, ob die zum Glauben gekommenen Heiden ebenfalls beschnitten werden sollen. Zwei Fronten stehen sich gegenüber. Und Paulus nimmt Abstand von einem wörtlichen Verständnis und betont die Beschneidung des Herzens. Er nutzt den Anlass, um hervorzuheben, dass er eigentlich so ein richtiger Vorzeigejude ist. Schauen wir uns das nochmal ab Vers 4 an. Er zählt nämlich da auf, er wurde 8 Tage nach der Geburt beschnitten, also genauso wie das Gesetz es vorschreibt. Er ist Israelit, aus dem Stamm Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren, was für ein hervorragender Stammbaum. Aber nicht nur die Hard Facts sprechen für ihn. Seine Gesetzestreue sucht seinesgleichen. Als Pharisäer ist das natürlich unabdingbar. Und mit großem Eifer jagte er die Abtrünnigen. In seinem Arbeitszeugnis würde wahrscheinlich zusammenfassend stehen, Paulus tat stets alles zu unserer vollsten Zufriedenheit. Der richtig halbe müsste man Saulus sagen, aber lassen wir mal Paulus. Aber Paulus zieht eine ganz andere Schlussfolgerung. Wir lesen die Verse 7 bis 12. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, dem Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Paulus stellt deutlich klar, nichts wiegt auf, was Christus ihm bedeutet. Vielmehr sind das Erbe, was er als Pharisäer mitbekommen hat, all seine Verdienste ihm nicht Gewinn, sondern Verlust. Kurz gesagt, er würde lieber darauf verzichten. Er bezeichnet es sogar als Müll. In manchen Übersetzungen finden wir auch die Variante Dreck oder noch drastischer Kot. Und die Volksbibel hält natürlich, kann man sich immer darauf verlassen, kein Blatt vor den Mund. Ich zitiere, aber alles, was mir früher sonst wie wichtig gewesen ist, bedeutet für mich heute nur einen Haufen Scheiße, wenn ich es mit dem vergleiche, was ich jetzt mit Jesus habe. Genauso wie der Christushymnus in Philipper 2, der letzte Woche Predigtthema war, soll uns dieses Plädoyer auch die Größe und die Kraft Jesu in unserem Leben deutlich machen. Statt Paulus, Christus. In Vers 12 erklärt Paulus, wie es zu dieser 180-Grad-Drehung kam, nachdem Jesus von mir Besitz ergriffen hat. Mir gefällt total diese Formulierung im Passiv. Nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Das zeigt, dass Jesus der Retter ist und dass es nicht nur irgendeine Option unter vielen ist, dass es nicht so ein Knopf ist, den man drückt, wenn man so eine Art Update auf sein irdisches Leben möchte. Und nicht Jesus ist von mir ergriffen und von dem, was ich leiste oder was ich denke zu sein, sondern er will mich ergreifen. Bist du von Christus ergriffen? Lässt du dich von Jesus ergreifen? Und sind wir als Gemeinde von Christus ergriffen? Wir kommen zum zweiten Punkt. Von Jesus ergriffen, in der Spur bleiben und schauen uns die Verse 13 bis 19 an. Ihr dürft zuhören und mitlesen. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt, und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Wenn man diese ersten Zeilen liest, dann kommt einem natürlich sofort ein Bild in den Kopf eines durchtrainierten Leichtathleten, der mit aller Disziplin, mit monatelangem harten Training im Stadion um den Pokal und um die Bestzeit seines Lebens rennt. Im Idealfall schneller als all die anderen, mit denen er im Wettstreit steht. Und natürlich benutzt Paulus das als Illustration, wo er uns erst so deutlich macht, was wir für eine Freiheit von Gesetzlichkeit haben, das aber kein Freibrief ist für lasches Rumhängen. Er will hier klar machen, wie wir als Christ leben sollen. Aber ganz ehrlich und unter uns, dieses Sportlerbild, das macht mich schon immer nervös. Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht die entsprechenden Muckis fürs Verständnis habe oder nicht der Typ bin, der morgens um 5 an der Lahn entlang joggt. Deswegen möchte ich da gerne genauer hingucken, wie Paulus das meint. Halten wir fest, er beschreibt die Haltung eines sehr engagierten Läufers. Und er sagt, was diesen Läufer am Ziel erwartet, der Siegpreis. Weder die Geschwindigkeit noch der Wettbewerb werden thematisiert. So ist es für mich näher auch an dem dran, was ich denke, was Leben eines Christen ist. Es geht weniger darum, auf Befehl loszurennen und sich total abzuhecheln, sondern es geht darum, in der Spur zu bleiben und auf das Ziel hinzulaufen, mit Blick auf Jesus. Und diese Spur, die ist weder schnurgerade noch so schön sanft gebogen wie im Gassmann-Stadion, sondern die erinnert wahrscheinlich oftmals mehr an so eine Alpenetappe bei der Tour de France. Viele Kurven, harte Bergauffahrten und viel zu schnelle Talabfahrten. Aber man bleibt in der Spur. Ich möchte euch ein Bild zeigen, was mir sehr gefallen hat. Eine nachdenkliche, eine vielleicht enttäuschte, ermattete Sportlerin, die auf der Laufbahn sitzt. Genau das kann auch Christsein sein. Es gibt genügend Erlebnisse, die uns die Energie rauben. Und manche von euch, die könnten Geschichten erzählen, da würden sich die Zuhörer wundern, dass ihr noch am Leben seid, dass ihr noch leben könnt und wollt, dass ihr vertrauen könnt und dass ihr auf Gott baut. Vielleicht wäre es manchmal gut, wenn wir uns das erzählen würden, wenn wir nicht nur alle schick gestylt und super motiviert rennen und rennen und rennen und sei es aus noch so frommem Ethos. Lasst uns nicht vergessen, dass wir eine Gemeinschaft von Christen sind, in die wir reingestellt sind. Eine Glaubensgemeinschaft von Schwestern und Brüdern und auch eine Gemeinschaft von Gebrochenen. Wir sind nicht allein unterwegs und wir sind nicht auf uns allein gestellt. Vielmehr sind wir eine Familie, eine Bande von Verschworenen, Gefährten auf einem gemeinsamen Weg. Und so wollen wir auch leben. Einander stützen, wenn jemand gefallen ist, füreinander da sein, wenn es schwer fällt zu gehen. Und dazu wollen wir auch andere einladen und nicht nur zaghaft von ferne winken, sondern ganz deutlich, komm mitrufen, sich in die Augen schauen und das teilen, von dem wir ergriffen sind, Jesus. Denn es gibt, und das verschweigt dieser Text nicht, diejenigen, die Feinde des Kreuzes sind. Paulus stellt das mit einiger Trauer fest. Möglicherweise sind das Leute, die zur Gemeinde zählten oder noch in der Gemeinde sind, was auch diese emotionale Reaktion von Paulus erklärt. Wie wir sehen, ist es kein Automatismus, Christ zu sein und zu bleiben. Während des Studiums, da war ich in einer christlichen Hochschulgruppe und die war super aktiv. Es waren Leute aus ganz unterschiedlichen Gemeindehintergründen und jeder studierte irgendwas anderes und auf dem Campus standen wir für unseren Glauben ein. Jeder von denen, das waren tolle Leute, und jeder von denen konnte eine Geschichte erzählen, wie er zum Glauben gekommen ist und was ihm Jesus bedeutet. Aber wenige Jahre nach dieser gemeinsamen Zeit war ich erschüttert, dass einige mit dem Glauben gar nicht mehr so viel am Hut hatten. Das war kein bewusstes Entscheiden dafür, das jetzt Feind des Kreuzes zu sein. Irgendwie schleicht sich etwas zwischen die Person und Jesus. Und der Abstand vergrößert sich. Es ist etwas, was wir alle kennen. Allmählich verändern sich die Prioritäten von Jesus weg. So dass Paulus das so drastisch zusammenfasst. Es sind sehr herbe Worte, aber auch heilsam. Und natürlich ist es sehr schwierig, in der Spur zu bleiben, wenn sich die Rahmendaten unseres Lebens ändern. Sei es ein Umzug, ein neuer Job, Sprung in eine neue Lebensphase, eine Krise. Wenn alles neu wird, dann wackelt auch das Innerste. Und ich habe ein Jahr im Studium, wollte ich nach Frankreich gehen oder bin nach Frankreich gegangen. Und ich war vielleicht erst so 5 Jahre lang Christ und war immer im gleichen sozialen Umfeld. Es hat mich total getragen, weil ich nicht aus einem frommen Hintergrund komme. Aber vor diesem Auslandsjahr, da hatte ich Angst. Fremde Stadt, neue Uni, Wohnheim, in dem ich niemanden kenne. Wo wird mein Glaube bleiben? Ist mein Glaube vielleicht nur das Produkt meiner sozialen Umgebung? Bleibt am Ende des Jahres überhaupt noch Glaube übrig? Ich hatte den Eindruck, dass mein Glaube nicht mit meinem eigenen Herzschlag schlug, sondern eher von so einer externen Beatmungsmaschine abhängig war. Wie im Koma, weil ich noch nie alleine in der Spur laufen musste. Aber das war endlich dran. Und so ging ich recht nervös nach Frankreich. Und obwohl ich mit diesem Auslandsaufenthalt eher akademische Lorbeeren sammeln wollte und hochtrabendste Forschungsvorhaben verfasst hatte, war das vielmehr ein Jahr mit Gott und ein Dreh- und Angelpunkt für meinen Glauben. Ich und Jesus viel Zeit zu zweit, Versenkung in sein Wort, Gebetserhörung und Gemeinschaft in der Fremde. Die gute Nachricht für euch, ihr müsst nicht nach Frankreich fahren, um das zu erleben. Ist aber eine schöne Ausrede. Jede Zäsur in unserem Leben, jeder Umzug, jeder Neuanfang und auch jede Krise kann eine Möglichkeit sein, sich dieser Spur wieder zu vergewissern und mit neu geölten Kufen, so wie mit diesem Schlitten, neue Fahrt aufzunehmen. Und so in das Neue zu gehen, wie Paulus das schreibt. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Bist du in der Spur? Steht etwas zwischen dir und Jesus, was dich davon abhält, loszulaufen? Wie kannst du in der Spur bleiben? Eine wichtige Sache ist mir aufgefallen. Wenn es um das Heil und um die Erlösung geht, dann bin ich von Jesus ergriffen. Das ist Jesu Sache. Aber der alltägliche Glaube, das Dranbleiben, da habe auch ich eine Verantwortung. verbindlich zu einer Gemeinschaft von Christen zu hören, auf Gottes Stimme zu hören, zu beten, Bibel zu lesen. Das hilft mir, die Spur nicht aus dem Blick zu verlieren. Wir kommen zum dritten und letzten Punkt, als Bürger des Himmels leben. Ich lese euch vor. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Eure Staatsbürgerschaft ist wahrscheinlich selbstverständlich für euch, dokumentiert durch euren Personalausweis und euren Reisepass. So fällt uns, wenn wir diese Verse lesen, es gar nicht so auf, wie bemerkenswert es ist, dass Paulus diesen Begriff Bürger und Bürgerrecht benutzt. In Griechenland entstanden lange, bevor Paulus da unterwegs war, entstanden die Grundstrukturen dessen, was wir heute Demokratie nennen. Die griechische Polis, das war eine Stadt, wo die Bürger mitbestimmten, so auch in Philippi. Aber wer waren diese Bürger? Nämlich nicht einfach nur die Gänze der Einwohnerschaft, so wie es heute vielleicht wäre, sondern das waren nur die volljährigen Männer, die aus dieser Stadt stammten. Also wenn wir hier eine Umfrage machen würden, auf wen das zutrifft, dann hätten wahrscheinlich nur sehr wenige die Möglichkeit, Bürger von Marburg zu sein, wenn das so die Maxime wäre, wie man Bürger von Marburg wird, mit den alten griechischen Polis-Regeln. Der Großteil der Einwohner in einer griechischen Polis, nämlich Frauen, Kinder, Sklaven, Fremde, die waren gar keine Bürger. So ist Paulus Bestätigung. Wir dagegen sind Bürger des Himmels ein doppelter Zuspruch für die Philipper. Egal, was sie für einen offiziellen Status in Philippi haben, im Himmel sind sie Bürger. Sie haben eine Daseinsberechtigung und nicht nur irgendwo im Himmel, bei Jesus. Und der Himmel, der ist nicht nur so ein besseres Jenseits oder so ein wolkiges Paradies, sondern der Ort, an dem Jesus ist. Bürger im Himmel zu sein, bedeutet, mit der Perspektive zu leben, bei Jesus zu sein. Und wenn wir im Bild bleiben wollen, der Pass liegt bereits in unseren Händen. Er ermöglicht uns Zugang. Wir müssen uns nicht mehr drum kämpfen oder darum bewerben. Und Paulus sieht sein Leben ganz im Licht dieses Zuspruchs als Bürger des Himmels. Dass ich bin und ich kann und ich soll und ich muss, das verliert seinen Wert. Sein Leben ist verwandelt. Und er, der Bürger des Himmels, sitzt auf Erden im Gefängnis. Was für ein herrlicher Widerspruch. Bei dem ganz klar wird, was bei Gott zählt. Und dadurch weitet Paulus auch unseren Blick. Ihr seid nicht hier zu Hause. Euer Wert und eure Zukunft liegen im Himmel, in Gottes Reich. Ich komme zum Ende. Drei Punkte sind mir durchgegangen. Was wirklich zählt, von Jesus ergriffen, in der Spur bleiben und als Bürger des Himmels leben. Lasst uns als Gemeinde, als Christustreff in diesem Geist zusammen unterwegs sein. Lasst uns mit offenen Augen gen Himmel gehen. Von Jesus ergriffen und in seiner Spur bleiben. Amen.